Ja, Aloha, würde ich mal sagen, ne? Aloha ist richtig, ne? Gibt es gleich Geräusche, wenn ich weiter nach vorne gehe, oder passt das? Seid ihr so weit weg, das mag ich nicht. Okay, hallo zusammen. Mein Name ist Alexander Dückmann. Ich bin 38 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Und verheiratet, 3 Kinder. Hab ein tolles Leben, also kann mich nicht beschweren. Und vor genau 10 Jahren war ich hier in der Gemeinde und genau vor 11 Jahren habe ich aufgehört, hier Jugendleiter zu sein. Also von meinem 17. bis zu meinem 27. Lebensjahr habe ich jeden Freitag in diesem Raum hier verbracht. Könnt ihr mal zurückrechnen, wie alt ihr da gewesen seid? Aber ich habe so das Gefühl, dass hier schon kompletter Generationswechsel stattgefunden hat. Also deswegen komme ich mir heute so richtig alt vor. Obwohl, wenn ich in diesen Raum komme, komme ich mir richtig jung vor. Weil wie gesagt, diese 10 Jahre, die ich hier hatte, das gehörte zu den besten Jahren meines Lebens. Jetzt wird es gerade unangenehm. Das gehört zu den besten Jahren meines Lebens. Jugendzeit, Jugendarbeit, Jugend ist nur cool. Deswegen habe ich mich auch über die Einladung gefreut und habe sogar zugesagt. Und jetzt dürfen wir zusammen über einen Text nachdenken, der logischerweise irgendwas mit dieser Zeit zu tun hat, dessen Namen ich jetzt nicht sagen darf. Okay? Aber es ist auch interessant, dass diese Zeit genau wegen der Werbung von dieser Limonade, dessen Namen ich nicht sagen darf, das Ganze ist jetzt so etwas geworden, was ja eigentlich mit dem Original gar nichts zu tun hat. Deswegen würden wir jetzt ganz laut schreien, was wir jetzt nicht sagen dürfen. Ne? Also wir finden das eigentlich blöd. Aber eigentlich ist es auch cool, weil die ganze Welt feiert die Geburt von Jesus. Also die wissen nicht warum oder wissen nicht mehr warum oder es ist alles überlagert mit irgendwelchen Lichtern und Geschenken und mit irgendwelchen fetten, rot angezogenen Männern. Aber am Ende ist es so, einmal im Jahr feiert die ganze Welt die Geburt von Jesus. Und einmal im Jahr können wir richtig raushauen. Okay, wir können jedem sagen, ey, du feierst die Geburt von dem Menschen, der mir am meisten bedeutet. Vorausgesetzt, es ist auch so. Und ich möchte mit uns in Matthäus 1 gehen und einfach über den Umstand dieser Geburt nachdenken. Und zwar nicht so, wie wir das oft singen und nicht so, wie wir das oft in Krippenspielen sehen und nicht so, wie wir das Ganze, ich sag mal, romantisiert haben und verklärt haben, sondern so, wie das war. Und vor allem so, wie das für Josef und Maria war. Ich möchte mit uns über diese Geburtsgeschichte von Jesus nachdenken. Und dann vielleicht einfach da so ein bisschen die Brücke zu uns schlagen, was das denn für uns heute Abend bedeuten kann. Wir finden den Text in Matthäus 1 ab Vers 18. Und Matthäus leitet es auch genau so ein. Er sagt, mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Okay, ein Bericht über die Geburt von Jesus. Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, noch ehe sie zusammengezogen sind, dass sie vom Heiligen Geist guter Hoffnung war. Da fasste Josef, ihr Verlobter, der ein rechtschaffener Mann war und sie nicht in üblen Ruf bringen wollte, den Entschluss, sich, ohne Aufsehen zu erregen, von ihr loszusagen. Doch als er sich mit solchen Gedanken trug, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, trage keinerlei Bedenken, Maria, deine Verlobte, als Ehefrau zu dir zu nehmen. Denn das von ihr zu erwartende Kind stammt vom Heiligen Geist. Sie wird Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Jesus geben sollst. Denn er ist es, der sein Volk von ihren Sünden erretten wird. Dies alles ist aber geschehen, damit das Wort erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt: Siehe, die Jungfrau wird guter Hoffnung und Mutter eines Sohnes werden, dem man den Namen Immanuel geben wird. Das heißt übersetzt: Mit uns ist Gott. Als Josef dann aus dem Schlaf erwacht war, tat er, wie der Engel des Herrn ihn geboten hatte. Er nahm seine Verlobte zu sich. Er kannte sie aber nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, dem gab er den Namen Jesus. Matthäus verzichtet auf Krippe und auf Hirten. Matthäus verzichtet auf so einiges und er sagt: Mit der Geburt von dem Jesu verhielt es sich aber so. Und die Person, um die es in dieser Geburtsgeschichte am meisten geht, ist, wie ich finde, die Person Josef. Josef kriegt hier die Information, dass seine Verlobte, das wird hier sehr betont. Also für mich ist Bibellesen ganz einfach. Wenn ich einen Abschnitt lese, gucke ich immer, welches Wort kommt oft vor. Da merke ich schon, der will mir was sagen. Seine Verlobte. Okay, das ist ihm wichtig. Er erkannte sie nicht. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Das ist die Aussage von diesem Abschnitt hier. Und der Text beschäftigt sich mit der Person Josef. Was bedeutet die Nachricht von einer jungfräulichen Empfängnis für diesen Mann? Und für ihn war die Nacht der Nächte, die wir so schön besingen mit Freue dich Welt, das war die schlimmste Nacht seines Lebens. Und alles, was damit zu tun hat, war das Schlimmste, was mir passieren konnte. Okay? Da ist ein Mann, Zimmermann, ein rechtschaffener Mann, einfach ein cooler Typ. Und dieser Mann hat für sein Leben gute Entscheidungen getroffen. Okay? Er hat einen Beruf erlernt. Er ist jetzt in der Lage, eine Familie zu gründen. Er ist in der Lage, für eine Familie zu sorgen. Er ist einer, der sich so ein bisschen sein Leben vorbereitet hat. Er ist jemand, der sagt, so, jetzt kann ich endlich zu meiner Maria gehen und um ihre Hand anhalten. Ob das so romantisch war, wie wir das heute machen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass er genauso wie du heute dich darüber freust, wenn jemand dich fragt, ob du ihn heiraten möchtest, dass Maria sich so gefreut hat und dass Josef so nervös war. Okay, da ist also jemand, der hat geplant, der hat überlegt und er hat seine liebste Maria gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Und jetzt geht's los. Eine Familie, ein Job, ein Haus, ein gutes Leben. Wir gehen zusammen in die Synagoge, weil wir halt Gott fürchten und gerecht sind. Wir leben ein gutes Leben, ein stilles Leben. Ein unaufgeregtes Leben. Und ausgerechnet Gott durchkreuzt diese Pläne. Ausgerechnet Gott macht hier alles kaputt. Was muss Maria Josef erzählt haben und wie sehr muss sie ihm das irgendwie versucht haben zu erklären? Josef, ich bin schwanger, aber ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Das ist einer der ältesten Kabarettwitze, die es gibt. So, ne? Also mit diesem ganzen Ding. Aber was ich viel, viel interessanter finde, ist, wie Josef auf diese Nachricht reagiert. Denn Josef sieht hier eine Situation. Und zwar, die sind verlobt, noch lange nicht verheiratet. Das Ding mit Sex vor der Ehe, das war damals noch ein bisschen dramatischer. Also wir meinen ja heute, dass es völlig egal ist, obwohl der Gott der gleiche ist und Gottes Idee von Sex die gleiche ist, Gottes Idee von der Ehe ist die gleiche. Und wann immer ein Mensch mit dieser Idee spielt, verbrennt er sich die Finger. Also das ist jetzt so ein Nebenweg, aber falls ihr das noch nicht wusstet, Sex vor der Ehe ist richtig scheiße. Und am Ende machst du alles kaputt. Okay? Du machst deine Seele kaputt, du machst eine Beziehung. Das ist einfach blöd. Brauchst du gar nicht drüber nachzudenken, ob das jetzt irgendwie in der Bibel steht oder nicht. Am Ende merkt ihr einfach, das ist richtig blöd. Das macht alles kaputt. Und wenn ein Typ dich anbaggert und sagt, ja, wir werden ja sowieso bald heiraten, dann können wir ja auch schon mal ein bisschen eher loslegen, dann überleg dir dreimal, ob du diesen Typ heiraten willst. Weil was willst du mit einem Typen, der jede Nacht zu dir kommt und die ganze Zeit nur das eine will? Also wenn du einen Typen hast, der jetzt nicht lernt, mit dir zu reden, mit dir zu beten, mit dir Gemeinschaft zu haben, ohne körperlich zu werden, dann kannst du dich darauf einstellen, dass du eine richtig beschissene Ehe haben wirst. Und ich gehe jetzt auf die 40 zu und ich habe jetzt weniger mit Jugendlichen zu tun, ich habe jetzt immer mehr mit Verheirateten zu tun. Und mir tun diese ganzen naiven christlichen Frauen leid, die in eine Ehe gehen und wo der Mann einfach ein Vollidiot ist und die einfach in dieser Ehe leiden und die einfach da nicht rauskommen. Das ist richtig böse. Also nochmal die Idee, wenn du es richtig gut haben möchtest, dann mach es so, wie Gott es sagt. Warte bis zur Ehe. Lass dich nicht bequatschen, lass dich nicht täuschen. Es gibt da keine Ausnahme. Und wir sehen bei Josef und Maria, die warten bis zur Ehe. Hier wird sehr, sehr betont, dass sie verlobt sind. Und trotzdem hat Josef die Finger von ihr gelassen. Fand ich richtig cool. Aber jetzt ist sie schwanger und jetzt gibt es ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch das überlegt habt, aber was hat eigentlich Josef hier für einen Move vor? Was will er hier machen? Also hier steht, also er wollte Maria nicht in einen üblen Ruf bringen. Okay? Er möchte sie nicht öffentlich zur Schau stellen. Also macht er Folgendes. Er fasst den Entschluss, ohne Aufsehen zu erregen, sich von ihr loszusagen. Wisst ihr, was er jetzt vorhat? Also, sie ist schwanger, er war das nicht. Gehen die damit an die Öffentlichkeit, muss er sagen, ich bin der Vater. Aber er ist nicht der Vater. Er ist ein rechtschaffener Mann, also kann er nicht einfach sagen, ja, ich bin der Vater. Er kommt aus dieser Nummer nicht raus. Lüge ist für ihn kein kleines Ding. Sagt er aber, er ist nicht der Vater, bedeutet das, er bringt Maria in einen üblen Ruf. Irgendwie hatte sie sich ein Kind eingefangen. Und die Leute damals wussten das mit Biologie auch schon. Also die wussten, wie das geht. Okay, das heißt, er sagt, ich kann nicht jetzt einfach so tun, als ob. Also bringe ich sie in üblen Verruf. Stelle ich sie öffentlich zur Schau, bedeutet das eigentlich Steinigung für sie. Und jetzt fasst er einen Entschluss und er sagt, ich haue heimlich ab. Und alle werden denken, ich habe sie heimlich geschwängert und bin abgehauen. Und alle werden sagen, die arme Maria und der blöde Josef, das hat er gemacht. Der hat sich so richtig Gedanken gemacht, wie er seine geliebte Maria schützen könnte. Voll, also, Megatyp, wirklich Megatyp. Und dann steht hier, Vers 20, doch als er sich mit solchen Gedanken trug, siehe, da erschien ihm ein Engel. Boah, was muss das gut gewesen sein? Er fasste den Entschluss, bedeutet, nach ganz viel Überlegung, nach Abwägung, nach einem ganz gründlichen Pro- und Kontralisten erstellen, hat er einen Entschluss gefasst. Dann trägt er sich mit diesen Gedanken rum. Wann, wie, was soll ich machen? Soll ich mit Maria darüber reden? Wie? Und dann kommt der erlösende Engel des Herrn und sagt, du Josef, das ist eine nette Idee, bist ein Kavalier, hast du gut gemeint, aber weißt du was? Nimm sie einfach zur Frau. Denn das, was euch passiert, ist von Gott. Denn der die Pläne eures Lebens so maximal durchkreuzt hat, ist Gott. Und das Kind, was da auf euch wartet, ist der Herr. Er wird sein Volk von den Sünden retten. Josef, das, was wir jetzt hier machen, das ändert die Weltgeschichte. Vielleicht hat er mir auch schon gesagt, und übrigens einmal im Jahr werden sie Jingle Bells für euch singen. Und du wirst einmal im Jahr auf sämtlichen Bühnen Hauptdarsteller mit Barhirten und Königen und so. Also das wird hier alles verändern. Und jetzt, pass auf. Dies alles ist geschehen, damit das Wort erfüllt wurde, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, siehe, die Jungfrau wird guter Hoffnung und Mutter eines Sohnes werden, denn dem man den Namen Immanuel geben wird, das heißt übersetzt, mit uns ist Gott. Die Dinge, die hier passieren, wurden 700 Jahre vorher aufgeschrieben, wurden klargemacht, wurden festgemacht. Die Dinge, die hier passieren, haben ein ganz klares Drehbuch. Okay? Kein Plan B, keine Überraschung, kein wir schauen mal, sondern hier werden Prophezeiungen, prophetische Worte in Erfüllung gebracht. Vor unseren Augen erfüllt sich die Schrift. Und jetzt darf Josef sehen, krass, die Bibel bekommt Füße in mein Leben. Die Bibel hat auf einmal eine unmittelbare Relevanz für mein Leben. Denn das, was in Jesaja steht, passiert jetzt in meinem Leben, in meiner Verlobung, in meinem Haus. Das, was Jesaja gesagt hat, passiert mir. Das ist cool. Das ist wirklich gut. Und guck mal, was hier passiert. Josef hat eine Situation und über diese Situation macht er sich Gedanken. Und wie ich finde, er macht sich gute Gedanken. Und dann spricht Gott in die Situation von Josef und gibt ihm einen Bibelvers. Und dadurch bewertet Josef die ganze Situation neu und trifft dann eine Entscheidung, nicht nach dem, wie er sich das überlegt hat, sondern nach dem, wie die Bibel ihm das ausgelegt hat. Das ist ein Prinzip für dein Leben. Ich wünsche dir, wann immer du an Josef denkst, dass du an dieses Prinzip denkst. Es ist das Prinzip von, wirf deine Gedanken über Bord und hol dir Gottes Gedanken an Bord. Das ist voll cool. Verstehst du den Gedanken? Also du bist in einer Situation, die ist schwer. Vielleicht in einer Situation, die ich gerade auf diesem Nebenweg beschrieben habe. Irgendein Typ will was von dir und du weißt nicht genau, was das soll. Und ist das überhaupt richtig und warum geht es da eigentlich? Und jetzt kannst du doch diese Situation ganz nüchtern überlegen. Ist das ein Josef? Hat er einen Job? Hast du überhaupt gelernt? Also ist er überhaupt in der Lage, dich zu versorgen? Wer ist das? Was ist sein Leben? Hat er klare Entscheidungen und Vorstellungen für sein Leben? Du kannst doch gute Überlegungen treffen, oder? Und dann sagst du, jetzt gehe ich mit diesen Überlegungen so lange schwanger, bis Gott mir was sagt. Wisst ihr, an den härtesten Stellen meines Lebens, eine Stelle diese war die Entscheidung, aus dieser Gemeinde zu gehen. Das war eine der härtesten Entscheidungen meines Lebens. Es gab nichts, was ich so wo ich so wenig Bock drauf hatte oder ja, das war richtig ätzend. Das war auch so das Ätzende, was wir als Ehe erlebt haben. Und ich habe wirklich gesagt, Gott, ich brauche jetzt das hier. Meine ganzen Überlegungen und was und wie und warum und pro und contra, das macht hier gar keinen Sinn. Und Gott steht zu seinem Wort. Und bei mir in der Bibel steht ein Datum an einer Bibelstelle, warum ich wann diese Gemeinde verlassen habe. Und es gibt einige solche Stellen. Es gibt einige Stellen, da steht einfach ein Datum dran. Weil ich so verzweifelt war und weil ich eine so heftige Entscheidung treffen musste und weil ich das irgendwie vor Gott durchgerungen habe und dann hat Gott gesprochen und ich konnte einen Vers aufschreiben und sich sagen, deswegen mache ich das. Und wenn dann Zweifel kommen, dann mache ich die Stelle auf, gucke ich das da und sage, hey Jesus, ich habe das wegen diesem Wort gemacht. Fertig. Okay, das ist das Erste, was ich uns aus dieser Geschichte mitgeben möchte. Guck dir bitte Josef an, ein super Typ, ein echt vorbildlicher Typ. Überleg, also wirklich, denk viel nach und dann lass Gottes Wort in dein Leben sprechen. Und gib Gott immer die Möglichkeit, durch sein Wort deine Ideen zu durchkreuzen. Und das ist das Zweite, was ich uns hier mitgeben möchte. Ich habe das schon gesagt, Gott durchkreuzt hier die ganzen Pläne von Josef maximal und radikal. Also, Wisst ihr, also jetzt hier nicht in dieser Geschichte, sondern im anderen Evangelium, aber hier mit Volkszählung und so, und mit Hochschwanger auf Esel und keine Herberge zu finden und dann in so eine Höhle zu gehen und das Kind in so eine Krippe zu legen, das ist alles, also das wünscht sich keiner. Und wenn du schon mal bei so einer Geburt dabei warst und du dir ganz kurz vorstellst, dass du jetzt in der Höhle bist und keinen Strom hast und da liegt eine Krippe, dann wird dir aber schlecht. Also, das will kein Mensch. Die haben da nicht verklärt beim Kerzenschein gesessen. Das war alles total ekelhaft. Und dann, nenn dieses Kind bitte Jesus. Und es ist nicht dein Kind. Wann immer Josef genannt wird, wird immer betont, dass er der Verlobte von Maria war, aber nie, dass er der Papa von Jesus war. Das wird da sehr stark betont. Und der Gedanke ist, da kommt jetzt Jesus in sein Leben und bringt alles durcheinander. Hast du das erlebt? Da kommt Jesus in dein Leben und bringt alles durcheinander. Eigentlich muss das so sein. Eigentlich muss das so sein. Und ich möchte uns gleich erklären, warum das so ist. Aber erst einmal nochmal die Idee. Jesus kommt in dein Leben und bringt alles durcheinander. Sag mal, was ist eigentlich dein Leben? Wisst ihr, wenn man in einer Gemeinde aufwächst, dann sind viele Sachen selbstverständlich, die eigentlich nicht selbstverständlich sind. Dass man irgendwie ein ordentliches Leben führt. Das ist für viele, wenn du jetzt nicht auf eine christliche Schule gehst, sondern irgendwie Helene Weber, Ludwig Erhard oder Edith Stein, dann wirst du sehr viele Menschen kennenlernen, die komplett verstrahlt sind. Also so richtig. Für dich ist es zum Beispiel normal, dass du jetzt nicht dein Konto immer überziehst. Das hast du irgendwie so gelernt. Dass du mit dem haushaltest, was du hast. Dass du vernünftig wirtschaftest. Jetzt kommst du in eine Klasse und die haben alle irgendwelche Leasingfahrzeuge, sind alle maximal überschuldet und ihr Konto ist immer auf Rot. Und das ist für die ganz normal. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du machst einen auf Psalm, warum geht es den Gottlosen so gut? Und denkst, die haben ein cooles Leben. Das sind übrigens die Menschen, die ich immer am meisten bemitleidet habe. Ich habe am meisten Menschen bemitleidet, die in einer Gemeinde groß geworden sind und die eigentlich auf der anderen Seite stehen wollten. Weil das ist der maximale Schmerz. Denn du bist eigentlich prädestiniert, privilegiert. Du bist sozusagen jemand, der schon von klein auf die Idee bekommt für das, was richtig und gut ist. Und dann gehst du mit Gewalt ans andere Ufer und fährst dein Leben vor die Wand. Und ganz im Ernst, wenn man ein bisschen in dieser Welt gelebt hat, da gibt es nichts zu holen. Da wartet nichts auf dich. Der Gedanke von, wie willst du eigentlich leben? Du hast auf jeden Fall Vorstellungen, Wünsche und Träume. Du hast irgendwas, was dich antreibt. Und je nachdem, wie kontextualisiert oder sozialisiert du bist, sind deine Gedanken und Pläne und Wünsche so ganz gemeindekonform. Okay, du bist hier drin aufgewachsen, das heißt, deine Vorstellung ist sehr einfach. Du möchtest irgendwann mal heiraten, eine Familie haben, so. Dann überlegst du dir vielleicht noch einen guten Job zu haben. Es kann aber auch sein, dass deine Gedanken, Wünsche, Vorstellungen gar nicht gemeindekonform sind. Also, dass du eigentlich ganz andere Pläne hast, dass du dich mit ganz anderen Dingen beschäftigst, dass du ganz andere Ideen für dein Leben hast. Vielleicht traust du dich nicht, sie laut auszusprechen. Vielleicht wirst du dich auch nie trauen, sie auszuleben. Und deswegen wirst du einfach anderen dabei zuschauen, wie sie ausleben. Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Wen gucke ich mir bei YouTube an? Wen folge ich bei Insta? Was schaue ich mir an und warum schaue ich mir das an? Versteht den Gedanken. Es gibt etwas, wo dein Herz Bock drauf hat. Es gibt Wünsche und Träume in deinem Leben.
Und manchmal wirst du so ehrlich sein und alles über Bord werfen und das verfolgen. Und manchmal wirst du so feige sein und von nach außen hin ein normales Leben leben, aber in deinem Herzen ist richtig Party. In deinem Herzen ist richtig Stimmung, in deinem Herzen ist richtig laut, weil du die ganze Zeit etwas willst, was du nicht hast. Das ist voll blöd. Und ich kann dir nicht sagen, was blöder ist. Also das habe ich noch nicht herausgefunden. Ich weiß nicht, was blöder ist. Ob du in einer Jugend und in einer Gemeinde groß wirst und in deinem Herzen ist die ganze Zeit Party, weil du eigentlich was anderes willst. Oder ob du auf dein Herz hörst. Kennt ihr den Ratschlag? Tu, was dein Herz dir sagt. Das ist so der Tipp zum Unglücklichwerden. Tu, was dein Herz dir sagt. Dein Herz ist Schrott. Okay? Wenn Jesus da nicht drin wohnt, ist dein Herz Schrott. Also wenn du auf dein Herz hörst, hast du voll verloren. Also tu, was dein Herz dir sagt, bedeutet am Ende, komm, geh raus. Und ich weiß nicht, was besser ist. Aber eins weiß ich, dass diejenigen, die rausgehen und dann dort auf die Nase fallen, die haben zumindest die Möglichkeit, eine verlorene Sohn-Experience zu machen. Kennt ihr das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Das ist das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Denn der Text beschäftigt sich im selben Ausmaß mit dem zweiten Sohn wie mit dem ersten. Und das heißt, da ist einer, der war Tag und Nacht im Haus seines Vaters und hat da immer alles gemacht. Und als sein Sohn wiederkam, da war der richtig sauer. Warum war der sauer? Warum war der sauer? Weil sein Herz die ganze Zeit Party hatte. Versteht ihr das Problem? Der eine ist zu seinem Vater zurückgekommen, wurde von ihm in den Arm genommen und hat endlich verstanden, was es heißt, nach Hause zu kommen. Er hat verstanden, was es heißt, einen barmherzigen Vater zu haben. Der andere war die ganze Zeit vor Ort und hat es nicht verstanden. Das kann dir auch passieren. Es kann dir passieren, dass du hier aufwächst, dass du keine Ahnung hast, wer Jesus ist. Und es kann dir passieren, dass du das Leben bis zuletzt durchziehst und du hast keine Ahnung, wer Jesus ist. Egal, ob du hier aufgewachsen bist oder irgendwie hier dazugekommen bist, egal, wie sehr und wie lange du das Ding mit Jesus schon kennst, Kinderstunde, Jungschein, Jugend, eins muss in deinem Leben passieren, dass wenn Jesus in dein Leben kommt, dass die Party in deinem Herzen aufhört. Weißt du, Jesus gibt dir Ruhe. Das ist das allererste, was ich für mich verstehen musste. Ich musste verstehen, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich bei Jesus bin und dass ich mit Jesus lebe, das bringt Ruhe in mein Leben. Ich habe Frieden, ich habe Freude. Versteht ihr, es ist ein Zustand in meinem Leben. Die Bibel sagt, das ist Glückseligkeit. Glückselig dem, dem die Sünden vergeben sind. Und dieser Zustand bedeutet, dass ob ich reich bin, ob ich arm bin, ob ich krank bin, ob ich gesund bin, ob ich jetzt so ein Auto fahre oder so ein Auto fahre, das ist immer egal. Weil ich etwas habe, ich habe Ruhe. Ich habe richtig Ruhe in meiner Seele. Ich kann mit Jesus reden. Und dann gibt es mal so coole Tage und mal so blöde Tage, gibt es immer. Ne? Aber Jesus ist immer da. Jesus ist im Schiff, es gibt einen Sturm und Jesus ist im Schiff und es gibt einen wunderbaren Fischfang. Gibt es in beides. Jesus ist immer da. Und das Erste, was für mich das Allerwichtigste ist, ist, dass ich nicht die ganze Zeit so einen Stress im Herzen habe. Und ich erlebe Jugendliche immer wieder mit Stress im Herzen. Die haben Stress im Herzen, weil sie irgendwie mit Sünde nicht klarkommen. Bestimmte Sünden, die sie nicht irgendwie unter die Füße kriegen. Sie haben Stress im Herzen, weil sie immer fragen, darf ein Christ das, darf ein Christ das, darf ein Christ das. Und ich denke mir so, warum hast du so einen Stress in deinem Herzen? Genießt du Jesus? Bist du glücklich? Das ist doch voll blöd, wenn du sagst, ich bin Christ, bin wiedergeboren, der Heilige Geist ist hier drin, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ich bin nicht glücklich. Dann, also 1 + 1 ist immer noch 2. Irgendwas stimmt da nicht. Versteht ihr den Gedanken? Also Jesus kommt in dein Leben und er bringt auf jeden Fall einiges durcheinander. Aber das Ziel der Veranstaltung ist, und davon bin ich überzeugt, Josef und Maria sind nach Bethlehem gegangen und es war alles blöd und es war alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber sie hatten eine heilige Nacht. Sie hatten eine stille Nacht. Sie hatten die Ruhe Gottes. Denn sie hatten den Sohn Gottes. Besser geht es nicht. Gott ist mit uns. Mit uns ist Gott. Weißt du, was diese Aussage bedeutet? Immanuel. Weißt du, was das heißt? Der heilige Gott. Der Gott, der so eine heftige Story mit Israel hat. Der Gott, der immer und immer wieder seine Arme offen hält und sagt, komm doch her, komm doch her. Der Gott, der Wege und Mittel schafft, ein Opfer nach dem anderen. Der Gott, der alles möglich machen möchte, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Und der Gott, der immer wieder erfährt, dass der Mensch es nicht hinkriegt, dass der Mensch sich umdreht, dass der Mensch abdreht, dass das alles nicht funktioniert. Der Gott sagt, wisst ihr was, ich mache jetzt etwas und das, was ich mache, heißt am Ende, ich bin mit euch. Immanuel. Und warum kann Gott sagen, ich bin mit euch? Wie kann ein heiliger Gott unter Sündern leben? Das geht doch gar nicht. Und das ist hier so cool in diesem Text. Jesus kriegt einfach zwei Namen. Das ist voller Widerspruch. Also er sagt zu Josef, du sollst dem den Namen Jesus geben. Und dann sagt er übrigens, das, was hier passiert, ist eine Erfüllung aus Jesaja und dort wird sein Name Immanuel heißen. Das sind zwei verschiedene Namen. Ein Widerspruch in der Bibel. Gott kann richtig gut damit leben. Und er sagt, wisst ihr was, das ist beides richtig. Das ist mein Immanuel, weil durch ihn bin ich mit euch. Und es ist beides richtig, weil er heißt Jesus, denn der Herr rettet. Er wird sein Volk von den Sünden retten. Das eine geht nicht ohne das andere. Sünden müssen gehen, damit Gott kommen kann. Das ist logisch, oder? Also, Sünden müssen gehen, damit Gott kommen kann. Kein Jesus ohne Immanuel und kein Immanuel ohne Jesus. Und jetzt möchte ich euch noch etwas zu diesem Gedanken sagen. Sünden müssen gehen, damit Gott kommen kann. Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Mit uns ist Gott. Und ich glaube, dass das etwas ist, was in unserem Leben andauernd und immer wieder Fakt sein muss. Es muss Fakt sein in meinem Leben. Sieg über Sünde. Erkenntnis über neue Sünde. Sieg über diese Sünde. Erkenntnis über neue Sünde. Und immer wieder, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Gott verlässt mich nicht, wenn ich sündige. Und Gott verlässt mich auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie blöd drauf bin. Sondern Gott ist treu und gerecht, barmherzig und gnädig. Gott ist so, so gut. Er hat sich mit seinem Sohn dafür verbürgt. Er hat seinen Geist in dich reingegeben. Er hat gesagt, mein Kind, ich verlasse dich nicht. Ich komme mit dir an mein Ziel. Gott ist so gut. Und wenn ich das schmecke, wenn ich das weiß, wenn ich das kenne, Wenn ich weiß, dass alles, was mit Gott zu tun hat, durch und durch gut ist und dass alles, was Gott mir will, durch und durch gut ist, dann werde ich das Leben mit Gott genießen und ich werde das Leben mit Gott meistern und ich werde Sieg über Sünde in meinem Leben haben. Und ich werde erleben, dass mit mir ist Gott. Und dann kommt noch ein anderer Gedanke dazu. Wisst ihr, wie ich Gott erlebe? Indem ich mit anderen Menschen über Jesus rede. Indem ich anderen Menschen sage, ich kenne jemanden, der dich von deinen Sünden retten wird. Und wisst ihr was? Bis heute ist es so, dass Gott mein Leben und meine Pläne und meine Vorstellungen durchkreuzt. Seit 10 Jahren lesen wir Bibel mit Menschen, die Jesus nicht kennen, bei mir im Wohnzimmer. Und das ist cool, weil meine Frau ist dabei und das macht richtig Bock. Also wir sitzen da zusammen, dann ist da einer, der war mal Mormone, dann ist da einer, der war mal katholisch oder ist immer noch katholisch, dann ist da einer, der ist irgendwie fast katholischer Priester geworden, dann sind da welche, die studieren katholische Theologie, dann ist da einer, der ist voll Atheist, dann ist einer Agnostiker, voll cool. So, und wir lesen das Matthäus-Evangelium. Und jetzt, so nach 10 Jahren, haben die sich alle wegbekehrt. Okay, voll blöd. Also die sind jetzt alle bei uns in der Gemeinde, ist voll nett, aber wir haben keine Leute mehr, die... Und ich denke, Herr Jesus, ich werde jetzt richtig nervös. Weil wenn ich nicht an meinem Montagabend mit meiner Frau zusammen, mit Menschen, die dich nicht kennen, die Bibel lese, dann verhungere ich. Wirklich. Es gibt nichts, nichts Schöneres als das in meinem Leben. Es kann sein, dass es für dich was anderes ist. Aber für mich ist das das Allerbeste. Ich habe mit einem 9 Jahre Bibel gelesen. 9 Jahre saß der da rum. 9 Jahre. Und jetzt im September haben wir ihn getauft. Und ich denke mir so, boah, Jesus, ich werde nervös, der Kreis löst sich auf. Wir saßen am Ende da nur noch zu 4 oder 5, und aber die 2 waren schon bekehrt. Also die haben, versteht ihr? Und jetzt haben wir uns sowas überlegt und hier und da, und dann sage ich, ah, wir müssen jetzt immer irgendwie loslegen und so. Und dann haben wir so einen Flyer gebaut und habe ich den Flyer bei mir in der Gemeinde verteilt. Ich sage, hier, wir müssen jetzt nochmal los. 3 Themen und dann nochmal Bibel lesen. Alle einladen, alles was geht. Parallel hat Gott eine eigene Idee. Okay? Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist schon über 50, der hat 2 Schlaganfälle gehabt. Dann habe ich den in der Kur besucht. Bin ich hingefahren, versucht, den Buch mitzubringen. Da hat er mir zu verstehen gegeben, dass ich mit diesem Jesus, ist nett, Alex, aber lass mich mit Jesus in Ruhe. Da habe ich gesagt, ah, alles klar, muss ich mit Jesus in Ruhe lassen. Dann bin ich das nächste Mal hingefahren, habe ihm ein Buch von Heinz Erhardt mitgebracht. Kennt ihr Heinz Erhardt? Wahrscheinlich nicht, ne? Er kennt Heinz Erhardt, weil der ist über 50. Ist so ein dicker Mann, der ist schon tot, der hat lustige Gedichte geschrieben. Hat nichts mit dem Glauben zu tun. So, jetzt habe ich ihm so ein Buch gebracht, mit ihm Kuchen gegessen. Dann ist er irgendwann nach Hause gekommen, dann bin ich zu ihm nach Hause gefahren, habe ich ihm eine Gyros mitgebracht. Dann habe ich gemerkt, er hat ja nur einen Arm, der konnte sich immer nur so Tiefkühlgerichte warm machen. Habe ich gesagt, komm, Norbert, ich koche mal für dich. Was wünschst du dir zu essen? Wisst ihr, was er sich gewünscht hat? Also Himmel und Hölle. Ich gesagt, Norbert, was ist das? Er sagt, Himmelsäpfel und Erdäpfel. Also Erdäpfel sind Kartoffeln und Himmelsäpfel sind Äpfel. Und dann machst du Kartoffeln und dann machst du als Soße Apfelmus. Und dann wollte er Bratfisch dazu haben. Ich sagte, oh, das ist so, ey, wer isst denn sowas? Dann gibt es in der Bibel eine Stelle, die heißt, ihr sollt alles essen, was sie euch vorsetzen. Und dann habe ich so kurz überlegt, habe ich gedacht, naja, aber ich setze ihm das ja vor, weil ich koche ja für ihn. Also habe ich mir noch schnell ein paar Chicken Nuggets und Soße Hollandaise geholt und habe mir da so parallel mein eigenes Essen gemacht. Dann haben wir da gesessen und gegessen. Und so ging das. Fast 1,5 Jahre. Und irgendwann schreibt er mich an und fragt, ob ich ihm helfen kann, so ein paar Kommoden in seinem Haus umzuräumen. Sein Freund Uwe kommt auch. Und dann, das ist ja kein Problem, Samstag irgendwie eine Stunde, kein Thema, ne? Fahre ich dahin, steht Uwe da und Uwe hat so die Statur von dir, nur ein Kopf kleiner. Ist jetzt nichts gegen dich, aber Uwe ist halt über 50. Ne? Das heißt, da war jetzt nicht viel dran. So, ne? Da habe ich gedacht, so Mann, ey, wie soll ich den mit dem Kommoden tragen? Ne? Und dann ist das halt so, dass mein Arbeitskollege so ein Möbel hat von 1920. Massivholz mit Marmorablagen und so, ne? Und dann nehmen wir so die erste Kommode und das war nur so ein Zweierding, ne? Und die musste hoch. Und dann habe ich die Kommode und Uwe hochgetragen, ne? Also das war, da habe ich gedacht, oh. Und dann kamen halt die richtigen Burner, so, weißt du, so richtig so fette Teile. Und dann mussten wir bei der einen Kommode so ein Ding runternehmen und dann heben wir so an. Und dann merke ich schon, Uwe spielt nicht mit, ne? Und dann sagt er, nee, hier müssen wir abbrechen. Das kann ich nicht. Dann stehen wir so da und Norbert wird so ganz nervös. Ne? Und dann überlege ich kurz und dann rufe ich Matthias an. Matthias kommt nämlich aus dem gleichen Ort wie Norbert und hat sich vor ein paar Jahren bekehrt in unserem Lesekreis. Dann rufe ich ihn an und sage, Matthias, was machst du eigentlich? Oh, ich habe gerade mit meiner Familie gefrühstückt und jetzt überlegen wir, wie wir den Tag so verbringen. Ich sage, kannst du mir eine halbe Stunde von deinem Tag geben? Ja. 5 Minuten später steht Matthias im Wohnzimmer. Und Matthias ist, also das ist alles Dorf, ne? Die kennen sich alle, die kennen dann alle ihre dritten, vierten Generationen und so. Und jetzt stehen Uwe und Norbert da und sagen, du bist doch ein Käuper. Deinen Eltern gehört doch dieser Pferdehof. Ja, genau. Und so, alle kennen ihn. Und jetzt schleppe ich mit ihm Kommoden von links nach rechts, von oben nach unten, von unten nach oben. Eine halbe Stunde später sind wir fertig und fahren nach Hause. Jetzt sagt Norbert, ey, ich möchte mich bei euch bedanken und ich möchte euch gerne zum Pizzaessen einladen. Okay, Matthias und ich fahren wieder hin. Uwe ist auch dabei. Dann sitzen wir, essen Pizza. Und auf einmal geht's los. Der Norbert, der mir zu verstehen gegeben hat, dass er eigentlich nicht mit mir über den Glauben reden möchte, fängt jetzt an, über den Glauben zu reden. Und Matthias fängt an, sein Zeugnis zu erzählen. Und am Ende von diesem Abend sage ich, Norbert, übrigens, das ist das, wozu ich dich schon seit 3 Jahren einlade. So lesen wir die Bibel. Wir unterhalten uns einfach. Und dann guckt er mich an und sagt, da hätte ich schon Bock drauf. Ich sage, ja, dann lass uns das doch machen. Ja. Jetzt fahre ich jeden Mittwoch mit Matthias zu Norbert und wir lesen die Bibel. Das hat Gott gemacht. Einfach Gott gemacht. Und jetzt habe ich ein Problem, weil ich jetzt unbedingt diesen Lesekreis bei mir haben wollte. Und jetzt haben wir diese 3 Termine gehabt und da sitzen jetzt Leute, die ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen habe. Da hat eine einen Flyer auf der Straße in die Hand gedrückt bekommen und die kommt jetzt zu uns zum Bibellesen. Und die hat noch eine Freundin mitgebracht. Und dann ist eine andere, die hat das bei mir im Status gelesen, die kenne ich gar nicht, aber eine Freundin kennt die und dann sind die auch gekommen. Jetzt sitzen wir da mit irgendwie 7 Leuten, ich kenne die alle gar nicht. Jetzt haben wir uns 3-mal getroffen und ab Montag fangen wir jetzt an, Bibel zu lesen. Und jetzt sage ich, Herr Jesus, das ist jetzt gerade ein bisschen gemein. Also, versteht ihr den Gedanken? Jetzt muss ich montags und mittwochs Bibel lesen. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass dir das auch passieren kann. Und ich glaube, wenn dir das nicht passiert, dass dir etwas fehlt. Weil wenn wir nicht darüber reden, dass der Herr Jesus gekommen ist, um sein Volk von den Sünden zu retten, und wenn wir nicht darüber reden, dass Gott mit uns ist, dann wird unser Leben eine Farce. Dann wird unser Leben eine Farce. Wenn unser Leben das ist, dass wir sonntags hier hingehen und dass wir am Freitag hier hingehen und dass wir uns überlegen, wann wir in den Urlaub fahren und ob wir uns noch dieses oder jenes Handy kaufen und wenn wir einfach unser Leben leben und dann unsere Hände in den Schoß legen und sagen, naja, wir machen einmal im Monat einen U-Turn und es kommt ja keiner, dann glaube ich, dass wir uns selber verarschen. Weil wo sind wir denn? Warum sollte mein Arbeitskollege mit zum Weihnachtsgottesdienst gehen, wenn ich noch nie mit ihm kegeln war? 3 Leute in meinem Bibellesekreis von diesem, was ich erzählt habe, die kenne ich aus dem Stammtisch über den Kindergarten meines Sohnes. Ich habe jeden Donnerstag Bier getrunken. Okay? Also, und Schnitzel gegessen. Okay, Schnitzel mag ich immer noch, aber mit Bier bin ich fertig. Also wirklich, ich bin so fertig damit. Also, aber da sind Gespräche zustande gekommen. Und wenn wir nicht da sind, wo die Leute sind, warum sollten die dahin gehen, wo wir sind? Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe 1 Jahr lang Norbert besucht, ohne mit ihm über den Glauben zu reden. Ich habe ihn einfach lieb gehabt. Und ich habe gedacht, mein Gott ist barmherzig und gnädig. Und wenn es einen Menschen gibt, den ich kenne, da ist noch sein Keller ist noch voll Wasser gelaufen. Am 24. Dezember stand ich bei ihm im Keller mit so einer blöden Saugpumpe und habe seinen Keller leer gesaugt. Am 24. Dezember. Und wir haben nicht über Weihnachten geredet. Jetzt habe ich das Ding doch verloren. Wir haben nicht darüber geredet, Ich habe ihm kein Traktat gegeben, gar nichts. Und dann, als dieser Matthias in seinem Wohnzimmer sitzt und Pizza isst, da war es soweit. Und jetzt sind wir bei Matthäus Kapitel 6 angekommen. Und ich glaube, das ist mir wichtig heute zu sagen, nicht um euch irgendwie fertig zu machen, ganz im Gegenteil. Ich möchte euch wirklich ermutigen, zu sagen, Leute, es gibt etwas, was das christliche Leben richtig satt macht. Und das ist, mit Menschen über Jesus reden. Und wenn ich das nicht vermisse und wenn ich das nicht erlebe, dann habe ich ein Problem. Und hier können wir ansetzen. Hast du schon mal für ungläubige Leute gefastet? Hast du schon mal dafür gebetet, warum du in einer ganzen Woche oder in einem ganzen Monat nicht ein einziges Mal jemandem was erzählen konntest von dem Herrn Jesus? Hast du schon mal darunter gelitten, dass du weder Salz noch Licht in der Welt bist, obwohl Jesus gesagt hat, ihr seid das Salz und Licht der Erde? Da fängt es an. Es fängt an im Gebet und im Reden mit Gott. Es fängt damit an, wisst ihr, Jesus redet mit der Frau am Brunnen und dann kommen seine Jünger und sagen, hier ist mal was. Und er sagt, meine Speise, oder anders, er sagt, ich habe eine Speise, von der ihr keine Ahnung habt. Meine Speise ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Was hat er gemacht? Er hat mit einer Frau am Brunnen gesprochen. Und daran ist seine Seele satt geworden. Daran ist seine Seele satt geworden. Und ich glaube, dass dieses Ding mit, dass du nicht zufrieden bist oder dass du irgendwie so in einem Fahrwasser steckst und dass du irgendwie keinen Bock auf die Bibel hast und dieses Ganze, das hat etwas damit zu tun, dass dieser Gedanke, mit uns ist Gott, Gott durchkreuzt dein Leben und deine Lebenspläne und du sagst, ja Gott, ja, das will ich, dass das irgendwie nicht da ist. Und dafür kannst du beten. Du kannst schon beten. Versteht ihr, Josef war ein richtig cooler Typ, so wie ihr. Ganz ordentlich angezogen, mit Jugend, alles. Ihr seid komplett Josef, richtig cool. Und jetzt darf, weil ihr so vorbereitet seid, darf Gott eure Pläne durchkreuzen. Und darf Gott mit euch eine Reise angehen und sagen, komm, lass uns mal ein paar Menschen retten. Schlusswort, weil ich rieche hier schon irgendwie Essen. Ne? Schlusswort. Das, was hier passiert, ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Der Sohn Gottes kommt auf diese Welt. In Bethlehem. Bei einer unbedeutenden Familie. Also ich glaube und ich bin da wirklich überzeugt von, das Ding mit Jesus und wahrscheinlich, wenn ich euch das nicht erzählt hätte, ihr hättet nie was von einem Norbert mitbekommen und von diesen ganzen Sachen. Aber das Ding mit Jesus, wisst ihr was? Das passiert nicht auf großen Bühnen. Das passiert nicht mit Events. Das passiert nicht mit Halligalli, so, nee. Das Ding mit Jesus, das passiert im Verborgenen. Das Reich Gottes, das checkt keiner hier in dieser Welt, außer der, der da dran ist. Das Ding mit Jesus heißt, ein Mensch in deinem Leben. Ein Mensch in deinem Leben. Das Ding mit Jesus ist klein und unscheinbar, aber von unglaublicher Kraft. Unglaublicher Kraft. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du die Kraft Gottes erlebst. Nicht, weil du irgendeine Veranstaltung besuchst, weil Leute, die Leute reden vom Heiligen Geist, und das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, gar nichts. Heiliger Geist ist Römer 8. Du kriegst Sünde unter deine Füße und du lebst mit Jesus. Okay? Und dass da einer keine Kopfschmerzen mehr hat oder dass ein Finger heil ist und so, Leute, das ist alles ein Witz, ist das wirklich, das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Und ich möchte euch ermutigen, nicht irgendwelche Events, Shows und Bühnen oder Redner und diesen ganzen Quatsch, sondern dein Kämmerlein, dein Gebet, dein Gott. Und dann sagst du, durchkreuze mein Leben. Ein Mensch, mit dem ich die Bibel lesen kann. Ein Mensch, dem ich von dir weitererzählen kann. Ein Mensch. Wir haben vor 10 Jahren mit einem Menschen angefangen. Und wir haben jetzt schon die zweite Gemeinde gegründet. Ein Mensch. Keine Bühne, keine Shows. Irgendwelche Keller aussaugen, für irgendwelche Leute kochen. Ganz einfach. Da, wo dich keiner sieht. Da, wo keiner klatscht. Da, wo Gott ist. Das wünsche ich euch, dass Gott mit euch ist. Amen.